Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und natürlich auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei und eigentlich haben wir gestern angekündigt, dass es heute keinen Podcast gibt, aber die Aktualität schlug dann zu. Ich hatte heute die Gelegenheit, mit Simon Häring von der Aargauer Zeitung zu sprechen, über das Schweizer Tennis und natürlich auch schon ein bisschen vorauszuschauen auf die Ausgabe des Davis Cups in der nächsten Woche, wo Deutschland dann auf die Schweiz trifft in Trier. Und darüber haben wir gesprochen. Vorher allerdings noch möchte ich euch das Interview mit Andreas Mies zukommen lassen. Mit dem habe ich mich nämlich heute nach dessen Sieg mit John Peers im Doppel-Achtelfinale gegen Bolt und Saville unterhalten. Und 6:0, 6:3 ging das Spiel aus und sie treffen jetzt im Viertelfinale auf Horacio Ceballos und Marcel Granollers. Und wir haben über das Match gesprochen und wir haben natürlich auch über die nächste Aufgabe gesprochen. Und das Interview hört ihr erstmal hier. Andreas Mies, wenn ich früher in der Tischtennis-Bezirksliga einen ersten Satz sehr, sehr klar gewonnen habe, dann habe ich mich gerne in der Pause mal zurückgelehnt und gedacht, ach, das läuft. Und habe man meistens verloren. Wie macht man das als Profisportler?
Ja, ich würde lügen, wenn ich da nicht irgendwie mal so einen Gedanken kriege, dass so, hoffentlich geht das auch so weiter. Und die Situation hat man ja schon ganz oft gehabt. Und ich versuche da, mich einfach auf meine Erfahrung zu verlassen, dass ich weiß, okay, der erste Satz ist jetzt in der Tasche, war 6-0, unglaublich, wir haben alles irgendwie getroffen. Aber du sitzt dann auf der Bank und wir haben direkt gesagt, so hey, wir müssen ready sein, dass die beiden jetzt nochmal zurückkommen, dass sie nochmal ihre Taktik umstellen und es wird dann nicht genauso weiterlaufen. Und natürlich musst du dich dann schon so ein bisschen selber bremsen, dass du nicht sagst so, oh, irgendwie oder hoffentlich geht das jetzt genauso weiter, weil das ist eigentlich genau der Fehler, den du machst oder dich ausruhst, sagst, oh, es läuft ja so gut, wird 100% so weiterlaufen, das ist meistens nicht so der Fall, ne? Und deswegen haben wir einfach gesagt, komm, direkt weiter, auf dem Gas bleiben und ja, war erwartet schwieriger dann im zweiten Satz, die haben dann auch besser serviert und haben aber zum Glück das Break geschafft zum 4-2 und dann ausserviert. Aber ja, klar hast du da mal so einen Gedanken, so oh, hoffentlich geht das so weiter, aber genau, den musst du dann wegschieben und sagen, so jetzt wieder und nächstes Spiel, nächster Punkt, ne? Und dann einfach wieder Reset-Button drücken, erster Satz ist im Kasten, jetzt der nächste.
Aber hast du es dir dann heute so einfach vorgestellt? Wir haben vor zwei Tagen drüber gesprochen, Bolt Saville, du hast sozusagen gesagt, hier alle australischen Doppel sind immer ganz stark, wenn sie hier bei den Australian Open spielen. Hast du es dir so einfach in Anführungsstrichen vorgestellt oder war es dann wirklich eure Leistung dann, deiner Meinung nach, die dafür gesorgt hat, dass ihr so klar dann auch gewonnen habt?
Nee, absolut, überhaupt nicht. Ich hab das überhaupt nicht erwartet, dass es so klar wird und vom Score und auch vom Matchverlauf und so habe ich wirklich, natürlich erträumst du dir das, aber das habe ich mir nicht mal erträumt vorher, dass ich gesagt habe, boah, das könnte echt heute ein glattes Zweisatzmatch werden, weil auch aufgrund der Matches, die wir in den letzten Tagen gespielt haben, vorgestern war eng, erste Runde war sehr eng, letzte Woche in Adelaide waren die Matches auch sehr eng und gefühlt ist das ja immer so und jedes Zweisatzmatch, was du gewinnst, ist eigentlich ein Bonus. Ne? Mhm. Normalerweise geht fast jedes Doppel gefühlt in den dritten Match-Tiebreak oder hier auch in den dritten Satz, sieht man jetzt auch wieder viel und nee, aber das nehmen wir natürlich mit. Zwei Sätze, besser hätte es nicht laufen können, aber ich habe es nicht erwartet und wir haben einfach einen unfassbar guten Start erwischt und irgendwie alle engen Spiele dann für uns entschieden und irgendwie lief es dann auch rein und ja, wir haben dann unsere Chancen eiskalt genutzt und dann steht's auf einmal 6-0, 1-0 und guckst du aufs Scoreboard und denkst so, unglaublich, ne? Und hoffentlich geht das so weiter. Und dann haben wir ja zum Glück nicht nachgelassen dann im zweiten. Aber ich hab mit einem schweren Match gerechnet heute und es war auch nicht so leicht, wie das Score vielleicht sagt. Aber ich glaube schon, dass sie auch noch besser spielen können. Aber wir haben sehr gut gespielt, vor allem auch mein Partner heute. Der hat wirklich nochmal drei Klassen besser gespielt als die letzten Matches.
Apropos enge Spiele. Jetzt geht's gegen Granollers Ceballos. Ich habe nachgeguckt, du hast mit Kevin gespielt dreimal. Das erste Mal das berühmte Halbfinale damals bei den US Open, dann letztes Jahr zweimal. Es war immer ganz, ganz eng. Entweder Tiebreaks oder 15, 13 einmal im Match-Tiebreak. Was macht sie so stark?
Ja, die sind einfach beides extrem gute Tennisspieler erstmal. Ne? Die waren ja beide auch, glaube ich, Top 30 im Einzel. Ne? Ich glaube, Granollers war sogar vielleicht Top 20 oder irgendwie. Also ich glaube, beide Top 30 gewesen und war sehr gute Tennisspieler, sehr komplett, haben eigentlich keine Schwächen, können alles spielen und sind dazu auch noch extrem eingespielt. Ne? Seit vielen Jahren zusammen und haben schon viele große Titel gewonnen, einige Masters-Turniere. Überraschenderweise für mich noch nie einen Grand Slam gewonnen, was wirklich überraschend ist, weil das Zeug dazu haben sie alle mal. Und 2019 waren sie ja im Finale, leider haben wir das Halbfinale knapp verloren gegen die, haben sie aber den Sieg nicht geholt bei News Open. Aber einfach ein sehr starkes Team. Wir haben schon ein paar Mal gegen die gespielt. John hat hier letztes Jahr Viertelfinale gegen die beiden knapp verloren. Ich hatte Ende letzten Jahres zwei ganz enge Matches mit Kevin und da kommt es dann immer auf diese paar Punkte an. Ne? Und ich weiß genau, was sie gut machen, was sie nicht so gut machen. Aber trotzdem ist es schwer zu verteidigen, wenn die auch gut spielen, wenn die ihre Hausaufgaben machen, dann wird es für uns auch schwer. Deswegen wird das sicherlich ein hartes Match werden, morgen oder übermorgen. Und sicherlich nicht so klar werden wie heute, aber ich glaube, wenn wir gut spielen, dann haben wir auch da wieder gute Chancen.
Eine Frage noch. Es wird im Moment gerade durch den Herren-Doppelwettbewerb mit dem eisernen Besen durchgefegt. Heute sind auch noch Ram Salisbury ausgeschieden, Cabal Ferrar sind ausgeschieden, Mektić Pavic etc. Was ist da los in Herren-Doppel?
Ja, das ist ja einfach diese Brisanz im Doppel oder dieses Unvorhersehbare eigentlich, ne? Du hast halt kein Team mehr wie die Bryans, wo du sagst, so, die gehen auf jeden Fall durch. Und selbst die haben auch nicht immer alles gewonnen, ne? Und wurden auch mal beim Grand Slammer früh geschlagen und so, auch wenn die so viel gewonnen haben. Aber es gibt halt einfach heutzutage kein Team, was immer nur die ganze Zeit dominiert. Ich finde es schon beeindruckend, wie konstant Ram Salisbury spielen. Die kommen ja gefühlt beim Grand Slam immer mindestens ins Halbfinale mittlerweile in den letzten Jahren. Kohlov-Skupski sind auch sehr stabil und machen genau da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ne? Und da sind so ein paar Teams, also die beiden gerade und auch noch ein paar andere, aber gerade die beiden sind, glaube ich, im Moment am stärksten. Und es ist halt einfach Doppel, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wie eng das alles ist. Und da kann halt auch jeder jeden schlagen. Und die anderen sind halt auch verdammt gut, auch so Teams wie Nies Zielinski, die dann gewinnen oder die Australier, die hier sehr gut spielen, oder oder auch die Gegner von heute, die wir geschlagen haben, die schlagen letzte Runde Mektić Pavic und sowas, was wir auch nicht womit nicht gerechnet haben, ne? Und es ist halt einfach extrem eng und ist halt sehr spannend, aber da gibt's halt einfach nicht wie im Einzel, wo du sagst so, hey, die Top-Spieler kommen auch alle weit, und selbst da ist es ja auch nicht immer so, ne? Und ja, mal schauen, was hier noch passiert.
Viel Erfolg im Viertelfinale.
Danke.
Ja. Sehr gut.
Das war Andreas Mies. Das war die Tagesaktualität. Jetzt kommen wir zur, Wochenaktualität. Die Wochenaktualität beinhaltet, dass das deutsche Davis Cup Team in der nächsten Woche in Trier auf die Schweiz treffen wird. Die Schweiz machte zurzeit immer mehr einen kleinen Jugendwahn durch. Leandro Riedi, Dominik Stricker zum Beispiel, die sind vorne mit dabei und die sind auch mit dabei im Davis Cup Team der Schweiz. Dazu kommt noch mit Kilian Feldbausch im Moment der Nummer 1 Junior hier bei den Australian Open. Also eine ganze Menge Zuversicht im Schweizer Team bzw. im Schweizer Tennis. Doch Belinda Bencic ist heute ausgeschieden als letzte Spielerin der Schweiz und Simon Hering und ich haben uns darüber unterhalten, wie das Turnier für Belinda Bencic gelaufen ist, für die Schweizer insgesamt und dann natürlich auf den Davis Cup vorausgeschaut. Das ist das Interview mit Simon Hering. Simon, ich danke dir für deine Zeit. Jetzt kurz nach dem Ausscheiden von Belinda Bencic hat die Schweizer Presse vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Zeit.
Leider ja.
Wir können mal gerade über das Spiel heute von Belinda Bencic sprechen. Heute der Podcast ist nicht so ganz tagesaktuell, aber wir haben Belinda Bencic erlebt heute und sie hat gegen Aryna Sabalenka verloren. Wir haben uns schon vorhin dann auch vor der Aufnahme unterhalten und haben gesagt, hier Sabalenka, die war schon verdammt stark, aber hättest du Belinda Bencic stärker erwartet oder was war dein Rausnehmen aus diesem Match?
Ja, ich hatte schon auch Sabalenka vorne gesehen, die ist ja wirklich wahnsinnig stark in Form, ist noch ein bisschen größer, spielt noch ein bisschen aggressiver, da hat man schon gesehen, dass bei Bencic doch noch ein bisschen was fehlt und bisher im Turnierverlauf hat sie mich auch nicht so wahnsinnig überzeugt. Heute hatte ich eigentlich den Eindruck, hat sie eine gute Partie gezeigt, mich positiv überrascht und dann halt einfach in den entscheidenden Momenten vielleicht nicht im Startsatz nicht das nötige Glück gehabt, hat eine Breakchance gegen sich gehabt, die hat Sabalenka genutzt und ja, dann, ich hätte sehr gerne gesehen, wie das dann läuft, wenn sie den Satz verliert, hat sie ja schon länger nicht mehr erlebt, die Sabalenka, in diesem Jahr noch keinen einzigen Satz abgegeben, ist leider nicht so gekommen, aber ich denke, insgesamt kann Belinda Bencic mit ihrem Saisonstart den besten ihrer Karriere sehr zufrieden sein.
Ja, sie hat ja auch letztes Jahr bei den Grand Slams hat sie ja auch durchaus Probleme gehabt, ne?
Ja, die Resultate sind nicht einer Top-10-Spielerin oder nicht einer Spielerin entsprechend ihres Kalibers. Sie ist ja seit länger mindestens Top 15, jetzt wieder zurück in Top 10. Im letzten Jahr nur ist das beste Ergebnis eine dritte Runde gewesen in Paris, was ja eigentlich ihr schwächstes Grand Slam-Turnier ist. Und ja, um das zu ändern, hat sie jetzt auch ein bisschen was verändert in ihrem Trainerteam, hat Dimitri Tursunov geholt und so mein Eindruck ist, dass das wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen ist, um vielleicht doch jetzt endlich mal diesen entscheidenden Schritt zu machen, auch bei den Grand Slam Turnieren.
Sie wartet, also ich glaube, sie erwartet auch von sich, dass sie mal Grand Slams gewinnt, oder?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch völlig zu Recht, dass sie das von sich erwartet. Gerade jetzt, wo man sieht, wer in den letzten Jahren bei den Frauen ein Grand Slam Turnier gewinnen konnte. Eine Jelena Ostapenko, eine Sofia Kenin, auch eine Emma Raducanu, die ja halt einfach mal zwei Wochen ein super Turnier gespielt haben, aber eigentlich nicht in der Weltranglistenposition sich bewegen oder nicht so lange wie eine Belinda Bencic das tut. Also es ist, glaube ich, unbestritten, dass sie das Potenzial hat, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich habe jetzt gleich vorhin mal noch nachgeschaut, sie hat auch gegen alle anderen neun aktuellen Top-10-Spielerinnen mindestens einmal gewonnen und nur gegen zwei, gegen Sakkari und gegen Sabalenka. Jetzt neu eine sehr knapp negative Bilanz, 1-2 gegen alle anderen zumindest ausgeglichen oder sogar positiv. Also das zeigt Belinda Bencic, es wäre eigentlich ein Witz der Geschichte, der Tennisgeschichte, wenn die nicht irgendwann mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnt.
Das Problem ist ja, und das erzähle ich auch hier im Podcast immer wieder, das Problem ist ja, sie ist schon seit Ewigkeiten dabei. Man hat immer das Gefühl, naja, die geht auf den Herbst ihrer Karriere zu, nix da. Die ist ja seit Ewigkeiten, wie gesagt, dabei und kann ja noch 7-8 Jahre einen Grand Slam gewinnen.
Ja, das ist auch das, was sie selber gesagt hat. Sie ist jetzt zum 10. Mal hier in Australien dabei, wird aber erst 26. Ja. Und ich habe sie gefragt, ja, hast du den Eindruck, jetzt läuft dir langsam die Zeit davon? Und da hat sie gesagt, jein, also im Hinblick auf die Resultate bei den Grand Slam Turnieren im letzten Jahr muss ich sagen, ja, das war ein Rückschritt, da hatte ich ein bisschen Panik. Aber man muss sagen, ich habe noch eine lange Karriere vor mir und meine Chancen kommen noch. Und da würde ich ihr schon beipflichten, dass sie da in den nächsten 3-4 Jahren doch noch Chancen haben wird, endlich dieses Grand Slam Turnier zu gewinnen.
Lass uns mal auf die Bilanz der Schweizer insgesamt bei diesen Australian Open gucken, weil wir sprechen gleich noch über den Davis Cup, der ja nächste Woche ansteht und da sind wir beide quasi prädestiniert dafür, darüber zu sprechen. Aber die Bilanz der Schweizer insgesamt, wie würdest du die jetzt bewerten? Durchwachsen? Weil man hat ja schon so ein bisschen damit gerechnet, Dominik Stricker vielleicht durch die Quali durchkommen, vielleicht auch Leandro Redi, der eine unfassbare zweite Quali-Runde hatte, die ich damals live gesehen habe. Vielleicht ein bisschen durchwachsen alles?
Ich würde sagen, knapp genügend. Oder knapp ungenügend. Ja, knapp ungenügend. Bei Stan Wawrinka, das ist klar, der kommt von weit hinten, hat in der ersten Runde gegen Molzan verloren in 5 Sätzen, müsste dieses Spiel eigentlich gewinnen. Aber wenn man schaut, in der nächsten Runde hat Molzan seine Haut sehr teuer verkauft. Das ist ein guter Spieler, ja. Das ist ein Top-50-Spieler. Wawrinka hat jetzt noch die nächsten 3 Monate Chancen voll zu punkten, ist erst im letzten März zurückgekommen und ich glaube, er hat gute Chancen, sich wieder in die Top 100 zu spielen und das ist dann eine sehr gute Basis, um auf dem aufzubauen. Mhm. Ob es dann wieder zu ganz alter Stärke zurückführt, habe ich meine Zweifel, aber ich glaube, wenn alles zusammenkommt, kann der noch einmal ein kleines Turnier gewinnen und ich glaube, das wäre in Anbetracht dessen, was er in den letzten Jahren durchgemacht hat, schon ein sehr großer Erfolg. Ja. Die beiden Jungen, der Stricker und der Riedi, die haben jetzt in den letzten Monaten ein bisschen eine unterschiedliche Ausgangslage gehabt. Riedi hat ja im letzten Herbst oder im Winter sogar schon bei 3 Challenger-Turnieren 2-mal gewonnen, 1-mal im Finale hintereinander, einen Riesensprung gemacht in der Weltrangliste. Da sind die Aussichten super, dass er jetzt in den nächsten Wochen in die Top 100 sich vorspielt. Bei Stricker ist ein bisschen schwieriger, der hat jetzt Punkte zu verteidigen im nächsten Monat. Der wird höchstwahrscheinlich eher ein bisschen zurückfallen, aber bei beiden bin ich der Meinung, ja, schade, hat es jetzt nicht geklappt, aber spätestens bei den US Open, aber noch viel eher bei den French Open, glaube ich, sehen wir die beiden im Hauptfeld und die sind ja auch noch nicht ganz 21 und insofern eigentlich recht gut auf Kurs, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir auf der Frauenseite Jill Teichmann, ja, die hat die zweite Runde erreicht, ist tatsächlich auch ihr bestes Ergebnis oder Ex-Eco hier in Australien. Insgesamt, ja, enttäuschend trotzdem. Sie ist eine Top-30-Spielerin, hat aus meiner Sicht das Potenzial für die Top-20. Hier hat sie nicht geliefert. Mal schauen, was in der Sandsaison geht. Sie hat ein schwieriges zweites Halbjahr in der letzten Saison den Trainer gewechselt. Das hat sie auch offenbar belastet, dass die Beziehung zum vorherigen Trainer nicht mehr so gut gewesen ist. Und sie hat jetzt einen hochkarätigen geholt, den Andrew Battles, der mit Svitolina zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, auch sie hat so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt. Und das ist, glaube ich, auch ein Commitment, um zu zeigen, ja, ich möchte noch weiter nach vorne. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich jetzt schon habe. Und das ist eigentlich auch, stimmt mich sehr positiv.
Ist das, Bencic Teichmann, ist das das neue Hingis Schnieder?
Ja, ich glaube, es ist eine andere Zeit und das kann man nicht vergleichen. Die waren ja beide über Jahre hinweg Top 10. Mhm. Hingis Nummer 1 der Welt, jüngste Nummer 1 der Welt, danach auch noch jahrelang sicher Top 5. Mhm. Ich glaube, da sind beide doch noch ein Stück weit davon entfernt. Aber wie gesagt, ich glaube, Bencic kann ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Bei Teichmann, ja, Top 20, glaube ich schon, mal ein Viertelfinale, wenn es ganz gut läuft, ein Halbfinale.
Letztes Jahr Madrid-Halbfinale hatte sie, ne?
Bitte schön?
Letztes Jahr Madrid-Halbfinale hatte sie, glaube ich.
Ja, genau, ja. Mhm. Aber bei den Grand-Slam-Turnieren hat sie ja erst jetzt im letzten Jahr mal endlich ein bisschen was gerissen, Achtelfinale bei den French Open. Vorher war das, glaube ich, nie mehr als zweite Runde. Und es ist jetzt etwas, worauf sie aufbauen kann, aber da muss schon noch ein bisschen mehr kommen.
Ist Marc-Andrea Hüßler bei euch in der Schweizer Presse auch so ein bisschen der Übersehene, weil du ihn jetzt nicht in deiner Aufzählung hattest?
Ja, das kann man schon so sagen. Ja, der ist ja schon 26, kommt jetzt aber in die Top 50, hat jetzt auch in den nächsten zwei Monaten.
Hat stark gespielt 2022.
Ja, hat wirklich überragend, vor allem im Herbst dann. Ja. Hat, im letzten März, April hat er zwei Challenger-Turniere gewonnen, hat da die Basis gelegt für den Vorstoß in die Top 100 und hat dann, doch eher überraschend in Sofia sein erstes ATP-Turnier gewonnen. Mit damals noch 25, wenn ich richtig rechne, und hat jetzt sehr gute Chancen, in die Top 40 zu kommen. Und aber man darf nicht vergessen, der ist sehr spät jetzt noch vorgerückt, hat noch Matura gemacht und dann später erst richtig aufs Tennis gesetzt und der kommt in dieser Welt erst richtig an, ist jetzt beim dritten Grand Slam Turnier seiner Karriere angelangt, hat sich in Wimbledon qualifiziert, US Open war im Hauptfeld. Und jetzt Australian Open zum ersten Mal auch dabei im Hauptfeld und hat bei allen drei Grand Slam Turnieren in der ersten Runde zwar verloren, aber jedes Mal 5 Sätze und immer gegen sehr gute Gegner gespielt. Ich glaube, ja, das ist sein Ziel, mal eine Runde zu überstehen und dann schauen wir mal, was da noch alles möglich ist.
Ja, wenn der Frühling nicht so ganz schlecht läuft, kann er ja vielleicht sogar gesetzt sein, auch wenn er ein paar Punkte zu verteidigen hat jetzt im Frühling.
Ja, das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen. Sand ist sicher nicht seine bevorzugte Unterlage. Ich glaube, diese Saison steht doch noch ein bisschen im Zeichen der Konsolidierung des Ankommens auf der ATP-Tour. Eben, wie gesagt, hat die letzte Saison, also das erste Halbjahr, eigentlich noch auf der Challenger-Tour gespielt. Und jetzt kommt er erst so richtig an in dieser Welt. Und ich glaube, wenn er das Jahr in den Top 50 abschließen kann, wäre das wirklich schon eine tolle Sache.
Lass uns mal ein bisschen auf die Situation zu sprechen kommen, die jetzt nach dem Rücktritt von Roger Federer dann aufgekommen ist. Und wir haben gerade drüber gesprochen, Stan Wawrinka wird auch wahrscheinlich keinen Grand Slam mehr gewinnen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu sehr in die Glaskugel schauen. Trotzdem herrscht, habe ich das Gefühl, so eine kleine neue Begeisterung bei den Schweizer Tennisfans, weil wir haben Leandro Riede und Dominik Stricker, da ist noch Jerome Kim zum Beispiel, und hier der an 1 gesetzte Junior Kilian Feldbausch. Was ist da passiert, dass da in den letzten Jahren anscheinend so ein bisschen unbeobachtet dann auch so ein starker Nachwuchs dann gekommen ist, der jetzt quasi nahtlos in die extrem großen Fußstapfen von Roger Federer reinkommen kann? Also wenn sie zu viert reinpassen, dann ist das schon ganz gut.
Ja, dazu muss man vielleicht noch sagen, wenn man die Weltrangliste anschaut, das ist ja wirklich, wir haben eine Breite in der Schweiz, die es in den letzten 10, wahrscheinlich 20, 30 Jahren nie gegeben hat. Es sind 7 Spiele in den Top 200, wovon ja Riedi und Stricker zwei junge Talente sind, die schon sehr nahe dran sind an den Top 100. Das ist eine Breite, die nicht viele Nationen mit einer ähnlichen Größe wie die Schweiz haben. Wenn man den Vergleich machen möchte, Federer und Wawrinka waren im Prinzip, also gut, Federer war ein Produkt des Verbands, ja. Wawrinka war ein bisschen ein Zufall. Das ist viel Eigeninitiative gewesen. Der ist ein bisschen außerhalb dieser Verbandsstrukturen groß geworden. Und jetzt mit Riedi und Stricker haben wir zum ersten Mal wirklich seit langer Zeit zwei Spieler, die durch die Verbandsstrukturen optimal gefördert worden sind. Und die haben jetzt auch noch in den letzten 2-3 Jahren hat der Verband auch sehr viel Geld investiert, hat den Trainer zur Seite gestellt, einfach weil man erkannt hat, vor 2 Jahren, als die bei den French Open gegeneinander den Final bestritten haben, Stricker hat ja damals gewonnen und auch noch das Doppel dazu, dass man da investieren muss. Es war eine Gruppe von 4 Jungen, dass man da investieren muss, wenn man die Hoffnung haben will, dass einer davon wirklich auch den Durchbruch schafft. Und wenn es jetzt am Ende 2 werden, dann ist das ein Glücksfall, wovon man nicht ausgehen konnte. Aber im Moment sieht es sehr gut aus.
Ja. Die beiden sind ja jetzt dann auch nächste Woche nominiert dann beim Davis Cup. Zusammen mit Marc-Andrea Hüßler, Alexander Richards und Henry Laxon. Ist der auch noch dabei? Ja, ist auch noch damit dabei.
Henry Laxon ist auch noch mit dabei und es sieht sehr danach aus, als würde auch noch Stan Wawrinka dabei sein. Also quasi als, das kann ich jetzt da hier quasi fast schon exklusiv verraten, als Grand Seigneur des Schweizer Tennis, dass der noch dazustoßen würde.
Den löst er dann ab, weil 5 Spieler dürfen ja nur nominiert werden, oder?
Wahrscheinlich werden dann alle dabei sein, aber wer denn nicht quasi im Aufgebot sein wird, wird sich dann noch weisen. Da hat es ein bisschen ein Missverständnis gegeben. Ich glaube, Wawrinka hat immer gesagt, gegen Ende meiner Karriere würde ich gerne noch einmal im Davis Cup spielen. Hat seit 2015 war er nicht mehr dabei. Und wir waren alle ein bisschen überrascht, als er hier angekommen ist und gesagt hat, ja doch, ich kann mir vorstellen, dann im Februar noch dabei zu sein. Und er hat es dann noch bekräftigt nach seinem Ausscheiden. Ja, er werde jetzt da den Kontakt suchen mit dem Captain, mit Severin Lüthi, um zu schauen, ob man ihn brauchen könne. Wir waren da ein bisschen überrascht, weil eben er steht nicht im Aufgebot und da hat es offenbar ein Missverständnis gegeben und das ist jetzt aber offenbar bereinigt und er wird höchstwahrscheinlich dann mit dabei sein, der Wawrinka, ja.
Das wird ja eine interessante Geschichte dann nächste Woche, das müssen wir ja so sagen. Ich glaube, das ist eine 50-50-Geschichte. Die deutschen Spieler haben alle im letzten Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, allen voran Alexander Zverev, der bei den French Open umgeknickt ist. Oscar Otte war zwischendurch verletzt, kam nicht so richtig formstark wieder. Dann haben wir Jan-Lennard Struff, der letztes Jahr zwischendurch verletzt war, auch nicht die Ergebnisse hatte. Wir haben zwar sehr starke Doppelspieler, aber bei dem einen wissen wir noch nicht, ob er dabei sein kann, Kevin Kravitz. Und wie siehst du diese Begegnung nächste Woche und wer glaubst du, werden die beiden Einzel dann auch spielen bei den Schweizern? Weil das ist meiner Meinung nach auch eine relativ offene Geschichte. Ich habe mich sogar mit dem Davis Cup Teamchef von Deutschland darüber unterhalten und der hat gesagt, ich glaube, die gehen nach Matchups. Die werden gar nicht so zwei wirklich bestimmen.
Ja, das ist gut möglich. Ist jetzt ein bisschen Kaffeesatz lesen, wenn ich da würde eine Prognose abgeben. Ich glaube am Ende, wenn Wawrinka dabei ist, dann wird er spielen. Ist jetzt meine Prognose. Und Hüßler wird auch spielen, einfach weil er im ATP-Ranking ja die klare Schweizer Nummer 1 ist. Und dann ja wird man sehen, ob es später noch Wechsel gibt. Aber ja, es gibt viele interessante Optionen und es ist sicher auch eine Möglichkeit, auf die Matchups zu schauen. Ja.
Was ist dein Tipp für den Davis Cup der nächste Woche?
Ich glaube schon, dass sich Deutschland am Ende durchsetzt, einfach weil die Erfahrung größer ist. Mhm. Und bei Wawrinka habe ich halt immer noch so meine Fragezeichen, ob er das Niveau dann auch über 2-3 Sätze noch durchziehen kann.
Wir werden sehen. Nächste Woche, Freitag und Samstag, wird es den Davis Cup geben gegen die Schweiz, Deutschland gegen Schweiz in Trier vor ausverkaufter Halle. Das hat uns der DTB-Präsident bestätigt. Die Halle wird an beiden Tagen ausverkauft sein. Nochmal gerade kurz auf die Frauen zu sprechen kommen. Wir haben eben über Belinda Bencic, Jill Teichmann gesprochen. Gibt es da einen ähnlichen Unterbau wie bei den Herren im Moment oder ist das ein bisschen dünner dort?
Ja, wir haben noch Simona Walter, die ist jetzt 22, kratzt ein bisschen an den Top 100, ist auch in der dritten Quali-Runde hier gescheitert, wartet also auch noch auf ihr erstes Grand-Slam-Turnier. Die hat aber mal in Wimbledon bei den Juniorinnen den Halbfinale erreicht. Also ich glaube, die ist auch auf einem guten Weg. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt in der letzten Zeit nicht oft spielen sehen. Aber ich denke, das Potenzial für die Top 100 ist durchaus vorhanden. Danach wird es ein bisschen dünner. Ja, es kann nicht immer eine Top-10-Spielerin aus der Schweiz geben. Aber wer weiß, vielleicht in 5-6 Jahren kommt wieder was. Céline Neff fällt mir noch ein, die ist 17-jährig. Auch sie, ich kenne sie noch nicht so gut. Und ich glaube, es ist auch noch viel zu früh, um zu sagen, was da alles möglich sein wird.
Ja. Eine allerletzte Frage. Als letztes Jahr Roger Federer seinen offenen Brief veröffentlicht hat. Wie war die Reaktion in der Schweiz damals? Weil er war damals ja schon zu dem Zeitpunkt mehr als ein Jahr draußen aus dem Tennis und ist nicht wieder zurückgekommen. Wie war trotzdem die Reaktion in der Schweiz damals?
Ja, natürlich ist es sehr emotional gewesen für die allermeisten, auch die, die vielleicht nicht so viel mit Tennis am Hut haben und auch wahrscheinlich auch für solche, die der Hype um ihn zunehmend auch genervt hat. Weil wenn man ehrlich ist, der Roger Federer über die letzten 25 Jahre ist das so ein steter Begleiter gewesen in unserem Leben, ob man das will oder nicht. Und da hat jeder irgendeine Geschichte zu erzählen und jeder kann sich vielleicht noch erinnern, wo er war, als dieses Wimbledon-Finale 2008 war gegen Nadal oder dieses letzte Grand-Slam-Finale gegen Rafael Nadal hier in Australien 2017. Und ich glaube, diese Erinnerungen, die sind dann alles, man wird ein bisschen nostalgisch, ich glaube, das hat ein bisschen reingespielt. Und ansonsten muss man sagen, ja, meine Güte, der ist jetzt 41, hat die letzten 2,5 Jahre schon nicht mehr viel gespielt wegen seiner Verletzungen, ist vierfacher Vater. Ich glaube, für viele war es einfach mal so auch der Moment gekommen, wo man sagen muss, ja, war ja eigentlich überfällig. No bad feelings, aber ist jetzt auch mal gut, einen Schlussstrich zu ziehen.
Mhm. Die Karriere war ja nicht so schlecht.
War nicht so schlecht, ja.
Danke, Simon, fürs Gespräch.
Danke dir, Andreas.
Simon Hering von der Aargauer Zeitung war das und wir haben uns über den Davis Cup und das Schweizer Tennis an sich unterhalten. Wir hatten das schon mal vor 2 Jahren ungefähr und dann haben wir gedacht, heute müssen wir das wieder machen, wo er auch hier in Melbourne ist. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Morgen wird es auch wieder eine Nachtwache geben, dann allerdings eine etwas andere. Wir haben uns mit Jasmin Wöhr unterhalten, der deutschen Bundestrainerin für den Nachwuchs bei den Frauen. Und morgen Nachmittag wird es dann auch wieder den neuen Podcast geben mit Philipp und mir. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.